Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit David zu seinem Rollenspiel Das Zeitalter der Helden unterhalten. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, dich, David, in einer meiner Episoden begrüßen zu dürfen.
Hallo Michael, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
David, wir kennen uns ja gar nicht, aber die Frage ist es, wer bist du? Was gibt's für dich zu erzählen?
Das stimmt. Also wir hatten bisher leider noch nicht das Vergnügen gehabt, deswegen freut es mich, dass wir heute dazu kommen. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist David, ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus dem Rheinland und ich würde mich als leidenschaftlicher Rollenspieler seit mittlerweile über 25 Jahren bezeichnen. Und der Grund, warum wir, glaube ich, hier heute zusammenkommen, ist, weil ich ein eigenes Rollenspielsystem geschrieben habe, das sich Zeitalter der Helden nennt. Und darüber möchten wir ja heute uns unterhalten.
Genau, aber bevor wir dazu kommen, du sagst, du bist leidenschaftlicher Rollenspieler. Was war dein erstes System?
Sehr klassisch. Ich habe damals noch während der Schulzeit angefangen, Dungeons & Dragons zu spielen. Und zwar das Set mit den Basic-Regeln von 1994. Ich habe zwar erst 1999 oder 2000 angefangen, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber das war mit Schulfreunden gemeinsam in einem Kellerzimmer von einem unserer Freunde. Und das war so ein klassischer Dungeon-Crawler, den wir damals gespielt haben. Und seit diesem Abend bin ich absolut hooked von Rollenspielen insgesamt. Ich bin nicht nur bei Dungeons & Dragons geblieben, aber das war so gesehen meine Einstiegsdroge.
Gar kein DSA.
Doch. Später im weiteren Verlauf schon. Ich habe später noch zahlreiche weitere Systeme ausprobiert, darunter auch DSA. Lass mich jetzt mal nicht lügen. Ich glaube, das war DSA noch die dritte Edition gewesen, mit der ich damals angefangen habe. Das habe ich dann auch relativ lange gespielt. Also meine Freunde und ich hatten da recht viel Spaß dabei. DSA hat uns allerdings ab der vierten Edition dann, muss ich einfach jetzt mal sagen, verloren, weil uns die Regeln dann irgendwie zu komplex wurden. Wir sind dann zurückgewechselt wieder zu Dungeons & Dragons. Die dritte Edition, also damals 3.0 noch, also die Edition vor der 3.5. Und haben dann sehr, sehr lange, also wirklich fast eigentlich die gesamte Zeit über, immer wieder auch Dungeons & Dragons gespielt. Aber dabei ist es nicht geblieben. Also ich habe auch viele andere Systeme kennenlernen dürfen. Warhammer Fantasy haben wir sehr gerne gespielt. Auch mit kurzen Abstechern in die 40K-Systeme, also Schattenjäger und Freihändler. Wir haben damals Shadowrun gespielt, vor allem die dritte Edition. Cthulhu immer wieder, meistens aber eher so als One-Shots, niemals durchgehende Kampagnen. Aber das war immer, gerade an Halloween-Abenden haben wir das sehr gerne ausgepackt. Und auch Vampire, die Maskerade, da habe ich auch einige Erfahrungen sammeln dürfen. Ich würde jetzt sagen, dass das so die großen Systeme sind, die mich vor allem in meiner Jugend begleitet haben.
Das ist eigentlich fast ausschließlich nur Fantasy und keine Science Fiction.
Das ist korrekt. Und jetzt, wo du das sagst, es gab noch mal eine kurze Phase, wo ich auch das Star Wars-System am Rande des Imperiums gespielt habe. Aber das ist wirklich der einzige Sci-Fi-Abstecher, abgesehen von den Warhammer 40K-Systemen, also Freihändler und Schattenjäger, was aber auch relativ kurz war. Ich bin schon Fantasy-Spieler, das stimmt.
Also du hast ja gesagt, bei DSA, das Regelwerk mit den Vierer ist natürlich sehr komplex geworden. Das Fünfer angeschaut oder probiert?
Nein. Also man ist ja natürlich immer im Austausch mit anderen Rollenspielern und man kriegt das ja auch so mit, was andere Rollenspieler spielen und wie die Systeme dort sind. Ich bin aber nie dazu gekommen, eine feste DSA-Runde zu finden. Also die Spieler, mit denen ich meistens gespielt habe, das waren entweder Dungeons & Dragons-Spieler oder die wenigen DSA-Spieler, die ich kennenlernen durfte, die mit denen ist es einfach nicht dazu gekommen, dass wir DSA gespielt haben. Da haben wir dann meistens was anderes gespielt.
Bei D&D selbst jetzt in der aktuellen Version unterwegs, in der Fünfer?
Ja, ich habe die Fünfer sehr gerne gespielt oder ich spiele sie auch manchmal noch. Ich muss jetzt dazu sagen, dass für mich vor allem so die Corona-Zeit so eine kleine Zäsur dargestellt hat, weil da viele, also eigentlich alle meine Rollenspielrunden weggebrochen sind, die Jahre vorher immer gelaufen waren. Und ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft, mich in Online-Runden zu etablieren oder das so in mein Hobby einzubauen. Ich bin schon, also ich bevorzuge auch Rollenspiel am Tisch, das sage ich ganz ehrlich, das ist, dafür habe, also das finde ich super, das macht mir am meisten Spaß, mit meinen Freunden direkt gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und die Würfel zu würfeln und sich Geschichten dort zu erzählen. Und irgendwie, also gerade heutzutage werden ja diese Online-Systeme auch immer präsenter und immer beliebter, was ich glaube ich auch als gute Entwicklung sehe, weil es natürlich nochmal den Kreis an Menschen, den Rollenspiel zugänglich wird, nochmal erweitert. Aber für mich selber bin ich seit Corona, ist das, würde ich sagen, die Phase in meinem Leben, wo ich Einbußen im Rollenspiel, also in Rollenspielterminen erlebt habe. Ich habe Dungeons & Dragons 5 gespielt. Ich finde das grundsätzlich auch gute Designentscheidungen, die dort gemacht wurden. Bei der aktuellen Überarbeitung der 2024-Version, ich glaube, so wird es jetzt genannt, da habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe das Regelwerk zu Hause, ich habe auch reingelesen, aber wir haben das noch nicht alle Änderungen davon komplett implementiert. Meine Freunde und ich, wir sind, also das wirst du ja auch kennen, ne? Man ist berufstätig, man hat im Privaten auch einiges. Und irgendwie haben wir dann noch nicht geschafft, so mal richtig dieses neue System auszuprobieren, auch wenn ich mal ein bisschen durchgeschmökert habe.
Also, wenn mich nicht alles täuscht, wird ja die aktuelle 2024er Version von den Fans als 5.5 bezeichnet. Und Wizard of the Coast ist anscheinend auch auf diese Bezeichnung übergegangen. Aber da spielen sich ja ganz andere Dramen ab momentan.
Das gibt natürlich so ein bisschen Flashbacks damals an 3.0 und 3.5. Aber ja, ich kann das verstehen, dass jetzt diese Parallele gezogen wird.
Zeitalter der Helden. Du hast das selbst entwickelt. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte etwas Eigenes machen und ich habe eine Idee dazu?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Konzept zu Zeitalter der Helden ist eigentlich eher aus so einer witzigen Idee entstanden, denn wie viele andere Rollenspieler auch, verfüge ich über eine recht große Würfelsammlung. Also ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber viele auch von meinen Freunden, wir machen da manchmal ganz gerne Scherze darüber, dass man so im Laufe der Jahre dann doch eine recht große Würfelsammlung sich angehäuft hat, obwohl man das ja eigentlich überhaupt nicht braucht. Und aus diesen Scherzen, dass man viel mehr Würfel hat, als man eigentlich braucht, ist dann irgendwann so die Idee entstanden, dass es doch mal ganz witzig wäre, ein System zu haben, was mehrere Arten von Würfeln braucht. Und damit meine ich jetzt nicht nur Seitenzahlen, sondern also beispielsweise W4, W6, W10, sondern Würfel, die sich auch in ihrem Äußeren, also in ihrer Optik unterscheiden, beziehungsweise hier ganz explizit in der Farbe der Würfel, also die Würfelfarben, dass die einen Unterschied machen beim Spiel. Und diese Idee hatte ich schon länger gehabt, habe das aber nie so richtig verfolgt gehabt. Und als ich mich dann 2020 im ersten Corona-Lockdown wiedergefunden habe und ich etwas auf Entzug war mit meinen Rollenspielrunden, habe ich mir gedacht, komm, ich krieg die Zeit schon irgendwie überbrückt und habe mich dann einfach mal hingesetzt. Und diese Idee mit Notizen und so groben Regelideen mal angefangen, einfach mal niederzuschreiben und so ein bisschen rumzuspielen. Und zu Anfang hatte das eher so einen Charakter von Bonuswürfeln, wo die Farbe eigentlich eher so nette Ästhetik war oder nettes Gimmick, sage ich jetzt mal. Und im Laufe der letzten Jahre hat sich das dann aber irgendwie so ein bisschen verselbstständigt, sage ich jetzt mal. Das heißt, es kamen dann neue Regelmechaniken und dann habe ich gesehen, boah, das ist eigentlich voll die interessante Mechanik. Man könnte das ja mit dem kombinieren oder guck mal, wenn ich an der Stelle, wenn dort die Würfelfarbe auch noch eine Bedeutung bekommt, dann greift das eigentlich sehr interessant ineinander über. Und so hat sich das im Laufe der letzten Jahre entwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt trommel ich mal meine Freunde zusammen. Also da war Corona überstanden. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und ich habe gesagt, boah, ich möchte euch mal eine interessante Idee vorstellen, die ich so ausgearbeitet habe und lasst uns doch einfach mal damit mal ein bisschen spielen. Und die Idee, auch wenn die zu Anfang natürlich noch holprig im Spielablauf war, kam bei meinen Freunden gut an und die haben gesagt, boah, das ist echt eine witzige Idee, kann man mal weiter ausarbeiten. Und genau das habe ich dann gemacht. Also dieses Konzept der unterschiedlichen Würfelfarben mit spielerischer Bedeutung hat sich seitdem so weit gewandelt, dass ich jetzt vor einem Würfelsystem stehe, wo dieses Konzept der farbigen Würfel eigentlich das gesamte Regelwerk durchzieht. Bis auf wenige Ausnahmen. Aber das ist schon ein sehr tragendes Konzept geworden.
Also viele Würfel, ja, kann ich dabei stimmen. Ich kenne keinen, der nicht mindestens drei verschiedene Sets hat. Oder manche haben so ein, zwei Wühlkisten. Und bei Leuten, die unterschiedliche Systeme haben, geht das oft einher, dass man für das jeweilige Rollenspielsystem ein jeweiliges Würfelset oder mehrere hat davor. Und dementsprechend kann man da schon schnell mal von Wühlkisten sprechen. Aber du hast es gesagt, unterschiedliche Farben. Welche Farben verwendest du oder anders gesagt, welche Farben stehen für was? Weil der Würfel selbst würfelt tausendmal der W6 1 bis 6 und das war's. Aber wofür stehen dann die unterschiedlichen individuellen Farben?
Die unterschiedlichen Würfelfarben, die das Regelsystem verwendet, spiegeln verschiedene Aspekte des Spiels bzw. der Spielwelt wider. Die grundlegenden Farben sind beispielsweise Rot, Blau und Orange, die auch für die Attribute eines Charakters stehen. Also Rot steht in diesem Fall für das Attribut Körper, kann aber auch für physische Herausforderungen angewandt werden. Blau steht für das Attribut Geist, repräsentiert aber auch mentale Herausforderungen oder Komplexität von Aufgaben. Orange steht für das Attribut Seele und symbolisiert auch soziale Interaktion oder soziale Beziehungen. Darüber hinaus gibt es dann noch erweiterte Farben, wie beispielsweise Grau, was für Kampf oder Gewalt steht, also beispielsweise was von Waffen und Rüstungen verwendet wird, oder auch die Farbe Lila, die für Magie und Zauberei steht. Und so gibt es insgesamt 13 Würfelfarben, die halt verschiedene Aspekte des Spiels wiedergeben.
Solche Farbschemen kennen wir ja natürlich auch von der aktuellen DSA-Version, wo jedes Attribut eine eigene Farbe hat, damit man das einfach schneller greifen kann und sich seinen Würfelwurf, weil man ja immer mit 3W20 würfelt, zusammenstellen kann. Gilt das hier genauso oder hat das noch eine höhere Auswirkung, weil du sagst, okay, es sind Dinge, die ja also nicht nur von den Attributen herkommen, sondern eben auch aus dem erweiterten Umfeld.
Ich sage jetzt mal, dass das definitiv eine höhere Bedeutung hat. Die Würfelfarben werden durch die jeweiligen Charakterwerte oder auch jeweilige Konzepte im Spiel klar definiert. Also die Spielmechanik läuft so ab, dass man einen Würfelsatz bildet aus bis zu drei unterschiedlich farbigen Würfeln. Und bei vielen Proben wird das bereits vorgegeben. Also wenn ich jetzt eine einfache Kompetenzprobe mache, zum Beispiel auf die Kompetenz Diplomatie, dann nehme ich dafür einen weißen Würfel, der meine grundsätzliche Befähigung darstellt. Bei den Spielercharakteren ist das die Charakterstufe. Und einen Würfel in der jeweiligen Attributfarbe, je nachdem, auf welches Attribut die Probe geht. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Diplomatie-Seele-Probe mache, das steht für Überzeugen oder Überreden, dann würde ich einen weißen Würfel für meine Charakterstufe und einen orangenen Würfel für mein Attribut Seele nehmen, was ja für soziale Interaktion steht. In solchen einfachen Fällen wird das vom Regelwerk vorgegeben. Die interessanten Mechaniken, die aus den Farben resultieren, kommen dann durch das erweiterte Spiel, sage ich jetzt mal, durch Sonderfähigkeiten oder auch durch Modifikatoren. Das Regelwerk kennt verschiedene Modifikatoren wie Vorteile, Nachteile oder auch Wiederholungswürfe und diese beziehen sich dann auch immer auf bestimmte Würfelfarben. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Probe würfeln möchte, dann versuche ich natürlich, meine Fähigkeiten oder die Vorteile, die ich aus meinen Fähigkeiten bekomme, so zu wählen, dass sie am besten zu den Farben meines Würfelwurfs passen. Das wird vor allem dann interessant, wenn ich später dazu komme, dass ich selber durch Fähigkeiten einen Einfluss auf die Zusammensetzung der Farben in meinen Würfelsatz nehmen kann. Das erfolgt durch besondere Fähigkeiten. Es erfolgt aber auch durch besondere Situationen im Spiel. Das hört sich jetzt erstmal sehr allgemein an. Ich würde das ganz gerne mal mit einem Beispiel, mit einem konkreten Beispiel einmal festmachen. Beispielsweise, ich bin jetzt ein Magier in dieser Welt und ich möchte einen Gegner mit einem magischen Angriff angreifen. Dann würde dieser magische Angriff neben der Tatsache, dass meine Charakterstufe, ein weißer Würfel, und mein Attribut, in diesem Fall vielleicht Geist, weil es eine mentale Fähigkeit ist, ein blauer Würfel, würde ich auch einen lila Würfel aufnehmen, der für meine Magie steht. Und mein Gegner würde sich versuchen, gegen diesen Würfelsatz zu Wehr zu setzen. Bei vergleichenden Proben ist es dann so, dass mein Gegner allerdings die Farben von mir in meinem Angriff vorgegeben bekommt. Das heißt, wenn mein Gegner jetzt in seiner Abwehr keinen lila Würfel hat, dann wäre er in seinem Verteidigungswurf benachteiligt, weil er weniger Würfel würfeln darf als ich.
Bedeutet, du würfelst in der Regel bis zu 3 Würfel.
Genau.
Die bilden eine Summe gegen einen Schwellwert.
Nicht ganz. Das Würfelsystem an sich ist relativ einfach gehalten. Es wird immer der höchste Wert aus diesen Würfeln, die geworfen werden, verwendet, der als Erfolgszahl gilt. Das bedeutet, wenn ich mehr Würfel habe als du jetzt beispielsweise und wir uns in einer konkurrierenden Probe wiederfinden, bedeutet das nicht, dass nur weil ich 3 Würfel habe und durch die geschickte Zusammensetzung meiner Farben ich dich vielleicht einschränke und du nur noch einen Würfel zur Verfügung hast, bedeutet das nicht, dass diese Probe für dich eigentlich fast gar nicht mehr zu schaffen ist, weil die Würfelwerte zusammengerechnet werden. Wenn du am Ende mit deinem W6 eine 6 würfelst und ich mit meinen 3 W4 beispielsweise nicht höher als 4 komme, dann gewinnst du trotzdem diese Probe, obwohl du eigentlich in der Ausgangssituation deutlich benachteiligt warst.
Okay, das heißt, es gibt kein explodierendes Würfelsystem?
Das ist korrekt, das gibt es nicht.
Und eigentlich egal, wie viel Würfel, dass ich würfle, die höchste Zahl gewinnt, bedeutet aber auch, wenn das Beispiel mit dem Magier, er hat jetzt, der Gegner hat dann einen lila Würfel weniger, wenn er kein Magier ist natürlich, bedeutet, er hat trotzdem eine reelle Chance, diesen Angriffszauber zu entgehen, wenn einer seiner Würfe höher ist. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, weil eben 1, 2, 3 Würfel weniger sind.
Exakt. Wenn ich noch kurz einmal einklinken darf, mein Gegner muss nicht unbedingt Magier sein, um einen lila Würfel in seiner Abwehr zu haben. Er könnte beispielsweise auch eine magische Rüstung tragen, die ihm das gewährt. Oder er könnte von einem Kameraden verzaubert worden sein, der seiner Abwehr einen lila Würfel gewährt. Es gibt verschiedene Sonderfähigkeiten, die mit den Farben auch spielen.
Gehen wir mal klassisch nochmal zurück zum Kampf. Krieger gegen Krieger, so das Einfachste, was jeder kennt. Würde dann das genauso sein mit, jeder hat 3 Würfel? Also sprich, der Angreifer gibt die Würfelfarben vor, diejenigen, die der Verteidiger benutzen darf. Und so funktioniert auch der klassische Angriff versus Parade.
Das ist korrekt, genau. In einer klassischen Situation wie Kämpfer kämpft gegen Kämpfer, wird es sehr wahrscheinlich sehr ausgewogen sein. Und in so einem Fall wäre die Probe sehr wahrscheinlich ein weißer Würfel für die Charakterstufe, ein roter Würfel für das Körperattribut und ein grauer Würfel, der ja für Kampf und Gewalt steht. Wobei beim Angreifer der graue Würfel durch die Waffe definiert wird und beim Verteidiger die Rüstung ihm einen grauen Würfel zur Verteidigung gibt. Jetzt möchte ich da aber nochmal ansetzen. Interessant wird es vor allem dann, wenn der Angreifer zum Beispiel eine besondere Fähigkeit hat, der ihm eine weitere Würfelfarbe gewährt. Mal angenommen, er würde jetzt noch einen grünen Würfel bekommen, der beispielsweise für Gifte steht. In diesem Fall hat der Angreifer 4 Würfel und muss die auf 3 reduzieren, weil er darf ja maximal mit 3 Würfeln würfeln. Wenn er jetzt hingeht und sagt, ich ersetze beispielsweise meinen roten Würfel durch den grünen Würfel, dann bringt er den Verteidiger dadurch in die ungünstige Lage, dass der Verteidiger seinen roten Würfel nicht mehr benutzen darf. Wenn jetzt auch noch die Tatsache ist, dass der Verteidiger einen viel stärkeren roten Würfel hätte, bringe ich meinen Verteidiger nicht nur dazu, dass er weniger Würfel hat, sondern er muss auch noch auf seinen stärksten Würfel verzichten.
Und definiert dann auch gleichzeitig das Wurfergebnis, also den Schaden, der verursacht wird?
Ja, die Differenz ist dann der erlittene Schaden. die Differenz zwischen den jeweils höchsten Werten, die als Erfolgszahl gewertet werden. Das bedeutet, mal angenommen, mein höchster Würfel zeigt eine 5 und ich kriege vielleicht noch einen Vorteil, der plus 1 gibt, dann würde ich auf eine Erfolgszahl von 6 kommen und mein Verteidiger, also mein Gegner, der angegriffen wurde, kommt vielleicht auf eine Erfolgszahl von 3, dann wäre die Differenz dementsprechend bei 3 und 3 Schadenspunkte würde ich verursachen.
Wie hoch ist dann die Lebensenergie oder ähnliches im Vergleich dazu?
Das Schadenssystem bei Zeitalter der Helden fährt oder verwendet zwei unterschiedliche Werte, nämlich einmal Moralpunkte, die eine Art Schutzschild, sage ich jetzt mal, gegen ernsthafte Verletzungen darstellen und körperliche Wunden. Der Hauptunterschied ist, dass Moralpunkte sich sehr schnell regenerieren, nämlich mit jeder Rast, während Wunden aufwendig geheilt werden müssen und durchaus über mehrere Rasten hinweg langsam wieder gesenkt werden. Die Moralpunkte, die einem Charakter zur Verfügung stehen, werden dabei nach jeder Rast neu ausgewürfelt mit einem Würfelsatz, einem feststehenden Würfelsatz, der sich Zähigkeit nennt. Und der wird voraussichtlich je nach Attributen Werte zwischen 1 und 8 generieren, sage ich jetzt mal. Das hängt aber natürlich auch von den Charakterfertigkeiten ab. Also es wird Charaktere geben, die können sich zusätzliche Moralpunkte durch Vorteile verschaffen und kommen dann vielleicht auf einen Moralwert von 10. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Moralpunkte nicht vergleichbar hoch sind wie in anderen Systemen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Dungeons & Dragons denke, da hat man ja später wirklich 50, 60, 70, über 100 Hitpoints, die man dort haben kann. Das ist bei Zeitalter der Helden nicht so.
Ist ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil bei D&D, soweit ich mich entsinne, ist es so, selbst wenn du 50 Trefferpunkte hast und 49 Treffer eingesteckt hast, stehst du noch da wie am ersten Schultag. Und wenn du dann den 50. bekommst von 50, dann bist du auf 0, erst dann kippst du um. Aber bis dorthin hast du keine Einschränkungen in irgendeiner Art und Weise. Ist das bei Zeitalter der Helden auch?
Was die Moralpunkte angeht, ja. Solange ich über Moralpunkte verfüge, steht das dafür, dass ich in einer noch guten Verfassung bin. Dadurch, dass die Moralpunkte relativ niedrig sind und die Moralpunkte nicht nur durch Schaden sinken können, sondern auch einige bestimmte Fähigkeiten Moralpunkte als Ressource nutzen, passiert es also nicht selten, dass Spieler in einer Herausforderung bzw. in einer kämpferischen Herausforderung ihre Moralpunkte alle verlieren. Das bedeutet, dass dann der jeweilige Held oder die Heldin den Zustand demoralisiert erhält, ab dem sie dann Wunden erleiden kann. Und mit den Wunden können dann Würfelsätze mit grundsätzlichen Nachteilen belegt werden. Oder werden belegt. Nicht nur können, sondern sie werden belegt.
Jetzt ist die Frage, es gibt Situationen, wo gewisse Dinge sich ändern. Ich vermute mal so in Richtung wie Schwert plus 1 oder ähnliches. Wie gibt's oder wie werden Modifikatoren hier abgebildet?
Modifikatoren bei Zeitalter der Helden sind erst einmal auch immer farblich gebunden. Das heißt, jeder Vorteil, jeder Nachteil oder jeder Wiederholungswurf, den ich kriege, ist immer an Würfel einer bestimmten Farbe gebunden. Die Boni, die du gerade angesprochen hast, würden am ehesten mit dem Vorteil wiedergespiegelt werden oder wiedergegeben werden. Und ein Vorteil bedeutet, dass der Würfel der entsprechenden Farbe plus 1 erhält. Es kann aber durchaus sein, dass ich durch verschiedene Fähigkeiten, also vielleicht habe ich einen besonderen Gegenstand und mein Kamerad oder meine Kameradin sind jetzt vielleicht noch darin versiert, mich mit Sonderfähigkeiten zu unterstützen, kann es also durchaus sein, dass ich zum Beispiel so etwas habe wie auf einer Probe, dass ich zwei rote Vorteile und einen weißen Vorteil kriege. Der weiße Vorteil würde den weißen Würfel um einen Punkt erhöhen und die beiden roten Vorteile würden den roten Würfel um zwei Punkte erhöhen.
Vorausgesetzt, ich habe auch diese Würfelfarbe in den Würfelpool drinnen.
Exakt. Und das Gleiche gilt halt auch dann für Wiederholungswürfe. Wenn ich beispielsweise eine blaue Wiederholung bekommen würde, dann dürfte ich den blauen Würfel neu würfeln. Was mir aber natürlich nichts bringt, wenn der blaue Würfel ohnehin schon einen guten Wurf zeigt, aber beispielsweise mein weißer oder grauer Würfel dafür eine 1 zeigen.
Das heißt, bei Vorteil plus 1, bei Nachteil minus 1.
Exakt.
Gut, das heißt, wenn ich eine 1 würfle, dann ist es de facto 0.
Das stimmt. Wenn du eine 1 würfelst, gibt es dann noch die Besonderheit, dass das zusätzliche Effekte auslösen kann. Das hört sich jetzt zu Anfang erstmal komplizierter an, als es ist, aber es gibt manchmal bestimmte Sonderregeln, die sich auf einen Einserwurf einer bestimmten Farbe beziehen. Beispielsweise, wenn dein Charakter eine exotische Waffe führt, hat diese als Sonderregel, dass bei einer weißen Eins ein Aktionspunkt verloren geht. Das steht dafür, dass du im Kampf vielleicht nicht so geübt im Umgang mit der Waffe bist und vielleicht stolperst oder das Gleichgewicht verlierst und deswegen etwas von deiner Initiative einbüßen musst. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ein Charakter, der so eine Waffe verwendet, natürlich bemüht darin ist, zu gucken, dass er das vielleicht irgendwie umgehen kann, indem er beispielsweise dafür sorgt, dass er weiße Wiederholungswürfe kriegt oder durch die Zusammensetzung seines Würfelsatzes versucht, den weißen Würfel aus seinem Würfelsatz zu verbannen, um diese Chance komplett zu streichen. Oder zu minimieren, besser gesagt.
Aber grundsätzlich kann ich immer nur von einer Farbe einen Würfel in dem Set haben.
Genau. Das ist eine der beiden großen Regeln beim Zusammensetzen von Würfelsätzen. Die Regel Nummer 1 ist die Regel der 3. Und die besagt, dass man nicht mehr als 3 Würfel in einem Würfelsatz verwenden darf. Und die Regel danach ist die Regel der eifersüchtigen Farben. Die besagt, dass keine Farbe mehr als einmal in einem Würfelsatz verwendet werden darf.
Wenn ich jetzt auf den Heldengenerator klicke.
Ja.
Und mir einen Helden erstelle. Ich habe da einfach irgendwas zusammengeklickt. Dann gibt es unter dem Punkt abgeleitete Würfelsätze einen weißen, einen roten, einen blauen oder einen orangen Würfel.
Ja, genau, das ist richtig. Das ist die Abwehr. Die Abwehr ist der wahrscheinlich größte Würfelfundus, der dir zur Verfügung steht. In denen werden alle Würfel aufgenommen, die dir in einer Abwehrsituation zur Verfügung stehen. Ich hatte ja vorhin angemerkt gehabt, dass wenn ich als Angreifer auftrete, dann gebe ich die Würfelfarben vor, die mein Gegner benutzen kann. Und je mehr Würfelfarben ich in meiner Abwehr habe, desto besser kann ich auf Angriffe reagieren. Also es stimmt vollkommen, was du sagst. Ich kann nicht alle Würfel in meiner Abwehr benutzen. Dafür ist Abwehr gar nicht gedacht. Die Abwehr ist wirklich dafür gedacht, um auf möglichst viele Angriffe reagieren zu können.
Das heißt, der Angreifer gibt die Würfelfarben vor.
Exakt.
Und wenn der einen weißen Würfel dabei hat, dann darf ich diesen natürlich auch verwenden.
Exakt.
Aber wenn der Angreifer jetzt einen grünen Würfel statt einen weißen mitgibt, dann ist es ja eigentlich dann de facto egal, ob ich einen grünen Würfel in meinem Repertoire habe, weil die Abwehr sagt, ich darf den ja gar nicht benutzen.
Du könntest ja beispielsweise einen Zauber auf dir liegen haben, der dir einen grünen Würfel für deine Abwehr gibt. Dann darfst du immer noch darauf reagieren.
Okay, jetzt bin ich bei dir.
Ja, also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Rüstungen. Wenn ich einen Gegner angreife mit einer Waffe, dann habe ich einen grauen Würfel in meinem Angriffswurf. Wenn mein Gegner keine Rüstung trägt, dann hat er keinen grauen Würfel in seiner Abwehr und hat de facto einen Würfel weniger. Trägt er jedoch eine Rüstung, dann gibt ihm die Rüstung einen grauen Würfel für seine Abwehr. Wenn du beispielsweise als Abstammung Zwerg wählst, dann siehst du auch, dass du in deiner Abwehr noch einen lila Würfel bekommst, der dann dauerhaft drin ist. Der bringt dir in vielen Fällen nichts, aber er bringt dir etwas, wenn du von einem magischen Angriff angegriffen wirst.
Wie sind bei dir Fertigkeiten definiert?
Fertigkeiten werden in meinem System durch 2 Punkte dargestellt, nämlich Kompetenzen und Fertigkeiten. Es gibt insgesamt 10 Kompetenzen, die unterschiedliche Kompetenzfelder darstellen. Beispielsweise gibt es die Kompetenz Bildung, es gibt die Kompetenz Diplomatie, Handwerk oder Wahrnehmung. Und Kompetenzen werden dann nochmal je nach Situation, ich sage jetzt mal spezifiziert, indem sie mit einem der 3 Attribute kombiniert werden, woraus am Ende dann eine Fertigkeit entsteht. Also, so gibt es in der Kompetenz Diplomatie beispielsweise die Fertigkeit Diplomatie Körper, es gibt die Fertigkeit Diplomatie Geist und die Fertigkeit Diplomatie Seele. Diplomatie Körper steht beispielsweise für körperliche Präsenz, Einschüchterung, also Manipulation durch körperliche Präsenz. Diplomatie Geist repräsentiert dann den mentalen oder den Aspekt des Verstandes dieser Kompetenz. Also Verhandlungen, Debatten, Argumentationen, die auf Logik aufbauen. Und die Fertigkeit Diplomatie Seele stellt dann eher den sozialen Aspekt dar, also überreden, überzeugen. Und so kann jede dieser Kompetenzen aus der, ich beschreibe das manchmal so als Linse, also man betrachtet die Kompetenz aus der Linse eines bestimmten Attributs. Ich hoffe, das war verständlich gewesen.
Ja, also es ist natürlich anders als andere Systeme. Das ist ja was Gutes.
Da gebe ich dir recht.
Es ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, nicht nur das mit den Würfelfarben, sondern auch genau das mit dem Ganzen. Ja. Mit Kompetenzen bzw. Mit den Fertigkeiten. Die Frage ist es das, bei D&D und Ähnliches gibt es ja sogenannte, wie nennen sie es, Archetypen oder Ähnliches. Wie ist es beim Zeitalter der Helden?
Entsprechend dem Namen spielt man einen Helden oder eine Heldin. Und das wird auch durch Archetypen dargestellt, nämlich den sogenannten Heldenfaden. Also aktuell beim Release wird es 4 Stück davon geben, nämlich einmal den Berserker, der einen kämpferischen Archetypen darstellt, den Magier, der ein Magier ist, den Streuner, das entspricht so dem Archetypen des Schurken, des Lebenskünstlers oder auch des Scharlatans. Das kann man in unterschiedliche Richtungen entwickeln lassen, die unterschiedlichen, also diesen Heldenpfad. Und es gibt dann noch den Erleuchteten. Das kommt am ehesten einem Kleriker gleich.
Bedeutet es im Umkehrschluss, optimalerweise würde eine Spielrunde, also eine Spielleitung plus 4 Spieler bestehen und jeder dieser Spieler sich entweder einen Berserker, entweder einen Erleuchteten oder einen Magier oder einen Streuner, sodass alles abgedeckt ist, oder?
Das ist natürlich empfehlenswert, weil damit ein größeres Spektrum an Farben abgedeckt werden kann. Der Magier beispielsweise verwendet sehr häufig einen lilafarbenen Würfel. Erleuchtete benutzen einen gelben Würfel, der für göttliche Gunst des heiligen Lichts steht. Und Streuner verwenden in vielen ihrer Fertigkeiten einen schwarzen Würfel, der so für Schattenkraft, Kontrolle oder auch indirekte Macht steht. Und natürlich kann eine Heldengruppe, die auf mehrere Farben Zugriff hat, sich breiter aufstellen, was das Abenteuergeschehen angeht. Es ist aber nicht so, dass ich sagen würde, das sollte in jedem Fall unbedingt so erfolgen. Denn in meinen Testrunden haben wir bis jetzt festgestellt, dass auch die Spezialisierung auf einzelne Farben sehr gut funktioniert. Also die Spezialisierung auf einzelne Farben bringt mir natürlich auch in sehr vielen Situationen etwas, weil ich stärker in dieser einen Farbe auftrete. Aber natürlich muss man darauf achten, was macht man jetzt, wenn man in eine Situation kommt, in der vielleicht bestimmte Würfelfarben benachteiligt werden. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich eine Runde mache, die hauptsächlich aus physischen Kriegern besteht, die hauptsächlich rote und graue Würfel benutzen, dann klappt das in sehr, sehr vielen Fällen sehr gut. Wenn ich aber jetzt gegen einen, also beispielsweise auf einen Widersacher treffe, der eine, ich sage jetzt mal, Immunität gegen rote und graue Farben hat, beispielsweise ein Geist. Geisthafte Wesen erteilen angreifenden Würfelpools oder angreifenden Würfelsätzen ein Verbot für die Farben Rot und Grau. Die dürfen dann nicht mehr eingesetzt werden. Was natürlich den Angreifer gegen solche Widersacher schwächt. In diesem Fall wäre es dann ratsam, wenn die Gruppe natürlich noch eine Ausweichmöglichkeit hätte und vielleicht noch eine andere Farbe verwenden könnte.
Das bedeutet, du umgehst die klassischen Dinge, wie wir es von DSA unter ähnlichen Systemen kennen, wie Immun oder Resistenz oder Ähnliches durch das Würfelsystem.
Genau. Die Würfelfarben selber stellen das bereits dar.
Die wichtigste Frage eigentlich ist das, du hast vorher gesagt, 13 Farben gibt es. Benötigt jetzt jeder Spieler 13 Farben, also sprich 13 Würfelsets in den jeweiligen Farben?
Das ist eine sehr gute Frage, die mir schon wirklich häufig gestellt wurde. Ich beantworte sie sehr gerne. Also, in meinen Testrunden war es bisher so, dass wir alle Würfelfarben natürlich zur Verfügung hatten. Ich habe meine Würfel einfach in der Mitte des Tisches ausgebreitet und alle meine Spieler durften sie benutzen. Ich finde, dass das die beste Spielerfahrung für Zeitalter der Helden bietet. Aber ich möchte direkt dazu sagen, dass es in den meisten Fällen nicht notwendig ist. Also klar, so diese Grundfarben wie Weiß oder Rot, Blau, Orange, da sie Attribute darstellen, die werden schon sehr gehäuft benutzt. Aber speziellere Farben, und damit meine ich zum Beispiel die Farbe Grün oder auch Gelb, die kommen nicht in jeder Situation vor, beziehungsweise sie kommen eigentlich auch nur dann vor, wenn bestimmte Charaktere darauf zugreifen. Wenn ich weiß, dass ich in meiner Gruppe keinen spirituellen Charakter, also keinen Erleuchteten habe, werde ich wahrscheinlich keine gelben Würfel brauchen. Gerade als Spieler. Als Spieler benötige ich nur die Würfelfarben, die mein Charakter auch benutzt. Und davon noch nicht einmal alle Würfel. Wenn ich beispielsweise einen Berserker spiele, dann werde ich, wenn mein rotes Körperattribut den Wert W8 hat, werde ich einen roten W8 brauchen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich einen roten W6 oder einen roten W4 brauchen werde. Wenn ich mir irgendwann eine magische Waffe zulege, die beispielsweise einen lila Würfel gewährt, also eine Farbe, die ein Krieger nicht unbedingt normalerweise nutzt, dann würde ich mir einen einzelnen lila Würfel holen, der diese Waffe so repräsentiert. Also ja, man braucht Würfel unterschiedlicher Farbe, aber man braucht nicht alle Farben in allen Sätzen unbedingt, um das Spiel zu spielen. Ich habe allerdings, weil mir diese Frage schon häufiger gestellt wurde und einige auch gesagt haben, das ist natürlich eine gewisse Einstiegshürde, wenn ich das Spiel einfach mal nur ausprobieren möchte, habe ich mich rangesetzt und einen Würfelgenerator für das Würfelsystem Zeitalter der Helden erstellt, der auf der Internetseite zeitalterderhelden.de einfach geöffnet werden kann. Das funktioniert auch gut am Smartphone. Und dort hat man Zugriff auf alle Würfelfarben und die meisten der grundsätzlichen Regeln werden dort auch bereits berücksichtigt beim Zusammenstellen. Also der Würfelgenerator bietet nicht nur die Möglichkeit, alle Würfel zu simulieren, sondern er unterstützt auch bei der regeltechnischen Auslegung. Also da sind auch gerne mal alle Zuhörer und Zuhörerinnen eingeladen, einfach mal den Würfelgenerator auszuprobieren und vielleicht auch mal ein Gefühl für das Würfelsystem zu kriegen. Denn ich habe so in meinen Spielrunden so die Erfahrung gehabt, wenn ich Leuten das erste Mal von diesem Konzept der farbigen Würfel erzähle, dann ist das manchmal so, dass Leute, also viele reagieren dann erstmal mit, oh, interessant, okay, spannend. Aber manche reagieren auch mit, oh, okay, das hört sich komplex und kompliziert an. Ich frag mich, wie das dann wohl am Spieltisch funktioniert. Und wenn sie es aber dann mal mit mir gespielt haben, waren sie angenehm überrascht darüber, dass das gut funktioniert. Also natürlich braucht man gerne mal einen kurzen Moment, um sich einzudenken in das System, weil das ja schon jetzt nicht in anderen Systemen so verwendet wird. Aber sobald man einmal mal so ein paar Würfe gemacht hat, kommt man da sehr schnell rein.
Ich stelle es mir eigentlich doch einfach vor, weil ich ja eigentlich nur schauen muss, habe ich den Würfel, dann darf ich das dementsprechende Pendant einfach nutzen und werde vermutlich die Würfel eigentlich nur fürs Managen des Würfelpools benötigen. Danach macht es ja eigentlich, ist ja wurscht. Achso, na, eigentlich nicht.
Ja, genau, eigentlich nicht. Also, es gibt bestimmte Sonderregeln, die die Würfelfarben auch nach einem Wurf ansprechen. Dazu gehören die farbigen Einsen. Also, wenn ich beispielsweise eine Eins auf einem grauen Würfel werfe, kann das eine Auswirkung haben. Und es gibt noch das Pendant dazu, nämlich den farbigen Sieg, der dann eintritt, wenn ich und in einer vergleichenden Probe mit anderen in einer bestimmten Würfelfarbe den höchsten Wert erziele. Ich gebe auch gleich noch kurz ein Beispiel dafür. Ich möchte aber kurz vorab sagen, dass diese farbigen Einsen und farbigen Siege, dass das Sonderregeln sind, die nur in speziellen Situationen betrachtet werden. Nämlich dann, wenn bestimmte Sonderregeln explizit darauf verweisen. Ich hatte ja vorhin schon einmal das Beispiel mit den exotischen Waffen aufgeführt, die bei weißen Einsen einen Effekt auslösen können. Wenn ich keine Sonderregel habe, keinen Ausrüstungsgegenstand oder keine Fertigkeit, die sich auf farbige Einsen oder auch auf farbige Siege bezieht, dann muss ich das nicht beachten. Dann ist das vollkommen irrelevant. Ich hatte gerade eben noch kurz gesagt, dass ich zu den farbigen Siegen ein Beispiel geben möchte. Das ein gut nachvollziehbares und schnell verständliches Beispiel sind dabei Gifte. Denn Gifte gewähren bei einem Angriff einen zusätzlichen grünen Würfel und darüber hinaus lösen sie auch häufig noch einen Effekt aus bei einem grünen Sieg. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine vergiftete Waffe einsetze und gegen einen Gegner würfle, dann kann ich zusätzlich, dass ich einen verbesserten Würfelsatz habe, auch noch einen Effekt auslösen. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich den Zustand gelähmt auf meinen Gegner lege oder den Zustand paralysiert. Insofern wenn ich einen grünen Sieg davontrage, den ich übrigens automatisch bekomme, wenn mein Gegner keinen grünen Würfel in seinem Würfelsatz enthält. Das bedeutet, mein Gegner, wenn der zum Beispiel in seiner Abwehr einen grünen W6 hat und mein Gift gibt mir auch einen grünen W6 und ich würfle jetzt eine 4 und mein Gegner würfelt eine 3, dann würde ich den grünen Sieg davontragen und zusätzlich den Effekt des grünen Sieges meines Giftes auch auf meinen Gegner anwenden. Wenn mein Gegner jedoch eine 6 würfelt und ich nur eine 5, oder nur in Anführungsstrichen, also wenn ich schlechter würfel als mein Gegner, dann würde er nicht diesen zusätzlichen Effekt kriegen, weil seine Abwehr den zusätzlichen Effekt abgeblockt hat.
Ja, also der Würfelgenerator, ich habe ihn ja ein bisschen in Benutzung, ist sehr einfach zu handhaben. Also ich würde sagen, es ist fast idiotensicher. Aber natürlich muss man verstehen, warum gewisse Dinge passieren. Also sprich, warum man nur bis zu 3 Würfel nutzen kann und wofür das alles steht. Aber es ist eigentlich selbsterklärlich. Sobald man weiß, was ein Vor- oder was ein Nachteil bewirkt, ist eigentlich schon alles gegessen. Sehr fein. Den Würfelgenerator hast du selbst gemacht, oder?
Jein. Also ich habe massive KI-Unterstützung dabei gehabt. Ich habe früher zwar etwas HTML und CSS, so in meiner Jugend, damit habe ich mal ein bisschen rumgespielt und auch die ein oder andere Internetseite mal programmiert. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin durch einen anderen Rollenspieler im Tunnelorn-Forum darauf aufmerksam geworden, dass man ChatGPT auch sehr gut dafür nutzen kann, um Programmcodes zu erstellen. Und ich habe dann einfach so eine Skizze mir erstellt und das bei ChatGPT hochgeladen und gesagt, was ich mir ungefähr vorstelle und wie meine Regeln sind und was zu beachten ist. Und der erstellt einem dann schon ein sehr, sehr, sehr gutes Grundgerüst. Also ich würde sagen, von diesem Code, der da ist, ist mindestens 98% von ChatGPT so programmiert worden auf Befehl oder auf meine Wünsche hin, die ich ganz klar in Prompts dann zusammengefasst habe. Natürlich muss man da einiges dann am Ende noch mal nachbessern mit zusätzlichem Prompting. Das hat aber sehr gut geklappt. Also der Würfelgenerator hätte ohne KI nicht existiert.
Gehen wir ein bisschen weg vom Regelwerk. Wir wissen jetzt ungefähr, was auf uns zukommen wird mit Zeitalter der Helden. Die Frage ist es, ist es jetzt nur ein Regelwerk, wie wir es von D&D kennen, oder ist es mehr, wie wir es zum Beispiel von DSA kennen, also mit Setting plus Hintergrundwelt und so weiter?
Das Zeitalter der Helden-Regelwerk wird ein Setting mitliefern. Das Setting ist die mittelalterliche Fantasy-Welt Arel, die ich sehr gerne als vertraut wirkend beschreibe. Sie ist bewusst so angelegt, um die Einstiegshürde in das System erstmal niedrig zu halten. Ich würde jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das Regelwerk sich grundsätzlich auch auf andere Settings übertragen lässt. Also wenn jemand sagt, ich möchte Aventurien oder die Vergessenen Reiche spielen, ist das meines Erachtens nach, ja, ohne wirklich riesigen Aufwand gut umsetzbar. Aber dennoch wird das Grundregelwerk ein Setting mitliefern, das einer, ich sag jetzt mal, klassischen Fantasy-Welt entspricht.
Du hast schon angesprochen, du hast andere Völker noch dabei. Man, Mensch ist klar, Elf ist klar, Zwerg, was wir heute schon gehört haben, ist auch klar. Aber was sind so neue oder andere Völker?
Das sind zum einen die Shazar, das ist ein katzenartiges Volk, die auch besondere, also die gewandter sind als Angehörige anderer Abstammungslinien. Es gibt Sanga, das ist ein echsenartiges Volk, bei denen besonders charakteristisch ist, dass männliche Sanga deutlich kleiner sind als weibliche Sanga. Ich habe mich hier von der realen Biologie der Reptilien unserer Welt inspirieren lassen, bei denen weibliche Exemplare ja sehr häufig sehr viel größer ausfallen als männliche. Und ich fand das ein ganz interessantes Konzept, eine Spezies in meine Fantasy-Welt einzubringen, bei der die weiblichen Mitglieder physisch deutlich größerer Statur sind, also so bis zu 2 Meter Körpergröße, wohingegen die männlichen Mitglieder dieser Spezies eher so groß sind wie ein menschliches Kind. Also doch schon ein deutlicher Größenunterschied. Und darüber hinaus gibt es dann noch die Kitwune. Das ist ebenfalls ein kleines Volk, sage ich jetzt mal, die eher an Füchse oder Waschbären erinnern. Äußerlich zumindest.
Wie bist du auf diese Auswahl gekommen? Oder was hat dich inspiriert für diese drei?
Die Inspiration für diese drei unterschiedlichen Abstammungslinien sind auch schon vorher in meinen Rollenspielrunden und in meinen Settings, die ich selber vorher gebaut habe, gerne immer wieder aufgetreten. Ich finde das sehr spannend. Also gerade dieses echsenartige Volk, das ist natürlich auch inspiriert durch andere Settings. Also bei DSA oder auch bei Warhammer Fantasy finden wir die ja auch bereits. Die katzenartigen Shazar kommen daher, ich sage das jetzt einfach mal so offen, weil ich großer Katzenliebhaber bin und ich das eine schöne Idee fand, mein liebstes Haustier in dieser Fantasy-Welt zu verkörpern mit einer eigenen Spezies. Und die Kitwune sind in der Tat entstanden durch einen Freund, der mich auf die Idee gebracht hat, der selber mal einfach darum gebeten hat, ob er nicht den Angehörigen eines solchen Volkes spielen könnte. Und er hat mich maßgeblich dazu inspiriert, dass ich das als eigene Spezies sehr interessant finde.
Gehen wir noch ein bisschen zurück in das Setting. Du hast gesagt, das ist ja sehr einfaches oder sehr zugängliches Setting. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre in der Form, wie du es für das Grundregelwerk geplant hast, gibt es da irgendwas, was herausragend ist oder was heraussticht oder was einzigartig ist? Oder sagst du, okay, das ist eine Ortschaft, ein Landstrich oder ähnliches, den muss man bespielt haben?
Es gibt schon einige Aspekte, die natürlich auch auf eigene Kreation von mir fußen. In der Mitte der Welt Arel befindet sich ein Weltenriss, also ein großer Riss im Gefüge des Kosmos, durch den die Magie in die Welt strömt. Das wird auch durch die Hintergrundgeschichte der Welt Arel begründet, denn ursprünglich war Magie etwas, was für Sterbliche nicht vorgesehen war, und durch den Ehrgeiz der Sterblichen und ihren Hochmut und ihr Bestreben danach, diese Macht sich doch zugänglich zu machen, haben sie eine Möglichkeit gefunden, mittels eines gigantischen Konstrukts, was sich das Weltenmagische Konstrukt nennt oder der Weltenfokus, Magie zugänglich zu machen. Die Hybris musste aber natürlich so darin enden, dass am Ende aufgrund einer großen Katastrophe dieser Weltenfokus zerbricht und einen Weltenriss hinterlässt, durch den bis heute die Magie in die Welt Arel strömt. Das begegnet einem Regelwerk an den Stellen immer wieder, dass dann von dem Weltenriss auch gesprochen wird, dass er gerade im Kontext von Magiern auch zum Hintergrundthema wird, also dass sie die Geheimnisse des Weltenrisses für sich begreifbar machen wollen. Und so als kleines Easter Egg wird es auch dadurch dargestellt, dass bei der Gestaltung des Regelwerks, das eigentlich abgesehen von den farbigen Würfelsymbolen grundsätzlich schwarz-weiß gehalten ist, dass der Weltenriss als einziges Element auch in lila erscheint, also auch der Farbe des magischen Würfels. Darüber hinaus, abgesehen vom Weltenriss, würde ich sagen, ist vielleicht noch etwas, was eher ungewöhnlich für Fantasy-Welten ist, dass die Welt kein großes Götterpantheon, also kein polytheistisches Götterpantheon mit vielen einzelnen verschiedenen Gottheiten verwendet, sondern sich auf vier Gottheiten reduziert, die schon beinahe eher göttliche Prinzipien darstellen. Das ist zum einen einmal das heilige Licht, das das Gute und die Ordnung in der Welt repräsentiert, die Verdammnis, die für das Böse und das Chaos und dämonische Herrschaft stehen. Diese beiden bilden auch den klassischen Gegensatz zwischen Gut und Böse. Und daneben gibt es dann noch den Zyklus, der für den kosmischen Fluss des Entstehens und Vergehens steht, für Zeit, Wandel, aber auch für Leben und Natur. Und als letztes gibt es schließlich noch den Schleier, der für das Unbestimmte steht, das Nicht-Greifbare, das Nicht-Existente. Oder um es etwas handfester zu beschreiben, Schicksal, Zufall, aber auch Magie. Und die Glaubensvorstellungen der Bewohner Arels richten sich an diesen vier göttlichen Prinzipien aus. Die können sich also durchaus untereinander unterscheiden. Also nicht überall auf dieser Fantasy-Welt wird beispielsweise das heilige Licht oder der große Zyklus gleich verehrt. Da gibt es schon Unterschiede. Aber das sind die grundlegenden göttlichen Kräfte dieser Welt zugrunde liegen.
Hast du eine Landkarte mit dem Grundregelwerk oder nicht?
Ja, die Landkarte gibt es. Auf dem Instagram-Profil von Zeitalter der Helden ist die auch bereits, ich glaube, als erster oder zweiter Post sogar in kleiner Ansicht gezeigt. Ich überarbeite die gerade noch mal ein bisschen. Ich möchte sie noch ein bisschen schicker machen. Aber grundsätzlich ist die Weltkarte so, wie sie aktuell dort schon aufgeführt ist, in groben Zügen die Karte, die es auch zum Release ins Regelwerk schaffen wird. Das Regelwerk, also das Grundregelwerk, also das Buch, wird auch ein eigenes Kapitel haben, das sich mit der Welt Arel beschäftigt. Und ich möchte gerade nicht lügen, deswegen schaue ich kurz mal parallel nach. Das umfasst so ungefähr auch 35 Seiten, sehe ich gerade. Also man kriegt schon einiges an Hintergrundinformationen mit, wenn jemand sagt, hey, ich möchte das Setting auch ganz gerne bespielen.
Weil du gesagt hast, 35 Seiten für das Setting, wie dick wird das Buch werden?
Das Buch ist aktuell schon fast release-reif. Das Einzige, woran ich jetzt noch arbeite, ist ein Einführungsabenteuer, was ich ganz gerne mitgeben möchte, das in die grundlegenden Würfelmechaniken einführt und die Charaktere, also die Helden, in die Welt von Arel begleitet. Wenn ich das Abenteuer jetzt mal rausrechne, weil da kann ich noch nicht 100% sagen, wie viele Seiten es haben wird, kommen wir am Ende roundabout auf ungefähr so 240, 250 Seiten.
Okay, das ist ordentlich.
Vielen Dank.
Wenn ich jetzt das im Kopf ein bisschen überschlage, im Sinne von, ja, das sind die Charakterdinge und so weiter, dann mit Kampf und so weiter, dann würde ich sagen, okay, das sind in Summe 100 Seiten oder was. Aber ich gehe mal davon aus, dass einiges in die Zauber- und Spezialdinge einfach drinnen sind, die dementsprechend nochmals um die 100, 120 Seiten mehr benötigen.
Ja, also natürlich, ich liefere bereits ein paar Listen auch an möglichen Widersachern und Gegnern mit. Denn ich könnte mir vorstellen, dass für Spielleiter, die sich erst frisch in das Spielsystem einarbeiten, dass es zu Anfang schwierig sein könnte, sich dort Monster auszudenken. Deswegen kommen dort schon mal einige mitgeliefert. Es gibt natürlich Ausrüstungslisten. Ich gehe natürlich auch auf die Regeln ein, wobei die gar nicht so viele Seiten einnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch ein guter Teil geht natürlich auf die Heldenpfade und ihre besonderen Fähigkeiten ein. Ich möchte allerdings dazu sagen, dass beim Release ich von einer Version 0.9 sprechen werde, denn es ist noch nicht abschließend alles drin, was ich eigentlich geplant habe. Die Heldenpfade werden bis einschließlich Stufe W6 abgebildet, also die Stufen werden ja auch in Würfeln dargestellt, W2, W4, W6. Und es ist im Regelwerk bereits angedeutet, dass es auch die Stufen W8 und W10 geben wird, aber die wird es zum Release, werden die es noch nicht ins Grundregelwerk schaffen.
Das ist eine ganz wichtige Information im Sinne von, wirst du das rein als Online-Dokument zur Verfügung stellen, also sowas wie ein PDF oder ähnliches, oder als Print oder als beides?
Geplant ist zu Anfang erstmal ein reines Online-PDF. Ich möchte das ganz gerne auch kostenlos zur Verfügung stellen. Also das heißt, das kann sich jeder einfach runterladen und einfach mal einen Blick reinwerfen, wie er möchte. Ich schaue dann, ob ich in Zukunft entweder erst noch warte, bis ich sage, okay, jetzt bin ich bei der 1.0 angekommen, oder ob ich eventuell vorher schon vielleicht eine Printversion anbiete. Das habe ich noch nicht final entschieden und das mache ich auch ein bisschen abhängig davon, wie auch so die Reaktionen auf das Spiel natürlich sind. Also wie die Community reagiert, ob da schon Interesse daran ist, an einer 0.9 wirklich, an einem gedruckten Werk, oder ob man dann lieber sagt, wir warten jetzt erstmal die ersten Spieltests ab und gucken auch mal, wie sich das entwickelt. Und dann würde dann die 1.0, wo auch die Heldenpfade final ausgewertet sind und auch noch die Heldenpfade aufgeführt sind, die ich in Zukunft ganz gerne noch erstellen würde, die sich auf andere Würfelfarben spezialisieren, ob die dann erst noch mit reinkommen, bevor es dann in eine gedruckte Version geht.
Wie viele zusätzliche Heldenpfade hast du noch im Kopf, die du hinzufügen wirst?
Aktuell rede ich von 3 Heldenpfaden, die noch bei mir auf dem Reißbrett sind. Das ist zum einen einmal die Druidin, die sich vor allem dem Gott Zyklus widmet und dem grünen Würfel. Dann denke ich noch über einen Ritter nach. Das ist ein kämpferischer Heldenarchetyp, der den rosanen Würfel verwendet, der also für Emotionen und Leidenschaft stehen kann. Und ich denke noch über den Barden nach, der so ein bisschen ein Hans Dampf in allen Gassen wird, der sich, der versucht, möglichst viele unterschiedliche Würfel zu verwenden, auch wenn er in keinem den stärksten zur Verfügung hat.
Was hat dich dazu bewogen, dass du sagst, okay, du möchtest es kostenlos zur Verfügung stellen?
Für mich ist Rollenspiel mein liebstes Hobby. Für mich ist auch die Entwicklung des Zeitalters der Helden ein Hobby. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe ja eingangs schon erwähnt gehabt, dass ich das Spiel nicht mit der Intention eigentlich angefangen habe zu entwickeln, ein fertiges Rollenspiel zu kreieren, sondern das ist so, nach und nach hat sich das langsam ergeben und aufgebaut. Und für mich steht da jetzt nicht ein, also für mich bedeutet Erfolg mit diesem Rollenspielsystem nicht irgendwie Geld zu generieren oder einzunehmen, sondern für mich wäre es das Schönste, wenn andere Leute sich das Spiel, also die, sich die Mühe machen, sich dort einzulesen, das auszuprobieren und mir vielleicht auch ein Feedback geben und sagen, boah, hey, hör mal, das ist echt cool geworden oder wir hatten einen tollen Abend mit deinem System, uns ist aufgefallen, dort und dort könnte man vielleicht was nachbessern oder hey, wir hatten eine coole Idee, möchtest du nicht vielleicht noch das einbauen, das ist doch ganz cool. Das sind die Dinge, auf die ich mich, also die ich mir erhoffe durch die Veröffentlichung dieses Systems. Und ich denke, dass wenn ich da jetzt einen festen Preis ansetzen würde, das würde die Einstiegshürde künstlich erhöhen. Und das möchte ich vermeiden.
Ja, ist verständlich. Das System kennt ja noch aktuell ein nur sehr eingeschränkter Kreis, also in erster Linie deine Spielgruppe, mit denen du das ja getestet hast.
Exakt.
In den letzten Jahren.
Ja. Ich möchte auch noch dazu sagen vielleicht, ich hatte ja schon erwähnt, ne, also meine Rollenspielzeit ist jetzt also seit über 25 Jahren schon und ich fand das auch zu Anfang sehr schön. Ich weiß nicht, wie sehr du damals schon so in der Frühzeit des Internets auch mit Rollenspiel schon unterwegs warst, aber ich fand das auch damals sehr schön, dass die Rollenspiel-Community sehr gerne so persönliche Kreationen, Abenteuer, verschiedene Charakterkonzepte einfach im Internet geteilt hat. Und das gibt es heute immer noch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das damals noch mal verstärkter war. Und ich fand, das war irgendwie sehr schön, dass man so einfach alles im Internet mit der Community geteilt hat. Und ich würde mich freuen, also das ist vielleicht auch so der Gedanke, den ich dabei habe, wenn ich sage, ich möchte Zeitalter der Helden auch kostenlos anbieten. Einfach so, ja.
Ja, das ist ähnlich von der Intention her, wie ich meinen Podcast sehe.
Stimmt, ja.
Das ist so, man gibt es zurück in die Allgemeinheit, was einem das Hobby gegeben hat über die letzten Jahrzehnte.
Absolut. Und ich kann wirklich sagen, also Rollenspiel, seit dieser ersten Nacht damals, von der ich erzählt habe, oder diesem ersten Spielabend, bin ich total hooked in diesen fantastischen Welten, in denen ich selber Charaktere verkörpern kann oder wo ich mich als Spielleiter austoben kann, kreativ werden kann, andere Spieler begeistern kann und jetzt auch mit meinem eigenen Regelwerk mich irgendwo auch ein Stück weit kreativ in Rollenspiel, in diesem Hobby selbst verwirkliche?
Es ist natürlich jetzt die grundlegende Frage, ab wann ist es verfügbar? Beziehungsweise wo kann man es testspielen?
Ich plane aktuell damit, es Ende August zu veröffentlichen. Wahrscheinlich am letzten Samstag im August. Das ist zumindest gerade der Termin, den ich mir gesetzt habe. Lass mich jetzt bitte nicht lügen. Ich schaue mal gerade parallel nach. Genau, der 29. August, mit dem rechne ich aktuell. Aber das hängt noch davon ab, wie sich das mit dem Einführungsabenteuer gerade gestaltet, weil das Einführungsabenteuer würde ich ganz gerne noch zweimal mit meiner Runde erst Probe spielen. Und aktuell sieht alles gut aus. Sollte irgendwas dazwischen kommen, kann es aber auch der September, hoffentlich spätestens der Oktober werden. Und die Veröffentlichung wird über Drive-Thru-RPG erfolgen. Also ich möchte das dort hochladen. Das ist eine Plattform, die ich ganz gerne nutze, die meines Erachtens nach auch viele kennen und die bietet eine gute Infrastruktur dafür. Daher habe ich mich dafür entschieden, das da anzubieten.
Die Frage ist, wie kann jemand jetzt sagen, okay, ich möchte es testweise irgendwo anspielen können? Gibt es von deiner Seite her irgendwo Veranstaltungen oder Möglichkeiten, um zu einer Testrunde zu kommen oder ähnliches? Oder sagst du, wenn es draußen ist, ist es draußen und dann schauen wir weiter?
Das war bisher mein aktueller Stand. du bringst mich auf Ideen. Also ich danke dir schon mal für den Austausch und für die Ideen, die du mir mitgibst. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe das bis jetzt ja nur, wie ich schon erwähnt hatte, so in meiner eigenen kleinen Bubble gespielt und habe bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht, so Testspiele dafür anzubieten. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Dazu muss ich mir Gedanken machen. Kann ich gerade nicht so aus dem Stegreif beantworten. Aktuell ist der Fahrplan, dass das Regelwerk released wird und die Leute sich das dann runterladen können und sich einfach mal selber eine Testrunde machen.
Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über dein System zu sprechen und auch ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Und wir warten schon alle dann sehnsüchtig auf Ende August, beziehungsweise vielleicht dann auf der einen oder anderen Convention, wo wir uns vielleicht über den Weg laufen könnten.
Ja, also auch erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier dabei sein durfte bei deinem Podcast und dass du Interesse an meinem System gezeigt hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, das einmal vorzustellen. Und das würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf einer der Conventions in der nächsten Zeit auch mal persönlich treffen. Fände ich sehr schön und dann einfach nochmal einen kleinen Plausch so face-to-face halten können.
Danke dir.
Danke dir.